Ich möchte euch bitten, nochmal aufzustehen, dass wir gemeinsam beten um Gottes Gnade. Unser guter und treuer Vater, ich danke dir dafür, dass du uns diese Möglichkeit hier gibst, auf dein Wort zu hören in aller Freiheit. Herr, ich bete darum, Herr, dass du uns die Augen öffnest, dass wir schauen, die Wunder in deinem Gesetz, in deinem Wort, dass wir deinen Willen erkennen, dass wir sehen, Herr, worum es in unserem Leben geht. Ich bete darum, dass du Gnade gibst zum Reden und zum Hören, damit du in allem geehrt wirst. Amen. Amen. Es sind Milliarden Menschen, die von einer Krankheit betroffen sind, über die die Weltgesundheitsorganisation, WHO, nichts weiß. Eine Krankheit, die schlimmer ist als jeder Virus und das robusteste Bakterium. Es ist eine Krankheit, die extremste Folgen für die gesamte Menschheit hat und die unzählige Menschen zum Tode führt. Warum selbst WHO davon nichts weiß und nichts unternimmt, sie sind auch davon betroffen. Wenn diese Krankheit unbehandelt bleibt, führt sie unweigerlich in den Tod. Doch es gibt eine andere, eine uralte Organisation, die von dieser Krankheit weiß und auch was dagegen unternimmt. Ecclesia Veritas. Diese Vereinigung ist weltweit aktiv, um auf diese Krankheit aufmerksam zu machen. Diese Vereinigung versteht sich darauf, die Menschen zu warnen. Und diese Vereinigung, jeder, der darin lebt, hat eine besondere Bestrahlung bekommen, um selbst von dieser Krankheit befreit zu werden. Die Ecclesia Veritas, das ist lateinisch für die wahre Kirche, ist die weltweite Gemeinde, zu der alle Menschen gehören, die an Jesus Christus glauben, die von dieser Krankheit befreit worden sind, weil sie Jesus Christus, das Licht der Welt, sehen durften und an ihn gläubig werden durften. Bei dieser Krankheit handelt es sich um geistliche Blindheit. Und in unserem heutigen Bibeltext aus Johannes 9 wird es um zwei Möglichkeiten bei geistlicher Blindheit gehen, damit wir letztlich uns Jesus zuwenden. Er ist die einzige Option, dass wir sehend werden können. Und da möchte ich mit uns Gottes Wort lesen, Johannes 9, ab Vers 35 bis zum Ende des Kapitels, Vers 41. Jesus hörte, dass sie ihn, den Blindgeborenen, der geheilt wurde, dass sie ihn hinausgeworfen hatten. Und als er ihn fand, sprach er: Glaubst du an den Sohn des Menschen? Er antwortete und sprach: Wer ist es, Herr, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach: Ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihm nieder. Und Jesus sprach: Zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm: Sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen: Wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr: Wir sehen, und bleibt daher in eurer Sünde. Das sind Worte des lebendigen Gottes. Und die Frage heute Morgen ist: Sehen oder nicht sehen? Das ist hier die Frage. Darum geht es heute. Und wir sehen in den ersten vier Versen, wie du sehend wirst. Und in den letzten drei Versen, wie du blind bleibst. Und das, vorweggenommen, ist etwas, was ich keinem wünsche, dass er blind bleibt, sondern dass er Jesus Christus, das Licht der Welt, erkennt und sieht, wer er ist, dass er der Erlöser und der Retter ist von aller Sünde. Und dass jeder, der hier ist, sehend ist oder wird und an Jesus Christus glaubt und für immer gerettet ist. Und das sind die zwei entgegengesetzten Möglichkeiten bei geistlicher Blindheit mit dem Ziel, dass du sehend wirst und dich Jesus zuwendest. Und wir haben ja nun die letzten Wochen schon fleißig uns durch dieses Kapitel durchgearbeitet. Und in den ersten 34 Versen haben wir von der physischen Blindheit gelesen. Da war ein Blindgeborener, der wieder sehend wurde. Ihm wurde das Augenlicht hergestellt zum ersten Mal in seinem Leben. Und die Verse heute handeln davon, dass Jesus dieses Geschehen der physischen Wiederherstellung des Lichts gebraucht, um zu erklären, wie Menschen geistlich gesehen von ihrer Blindheit befreit werden und echt sehend werden, indem sie Jesus als ihren Retter und Herrn annehmen. Gleichzeitig beinhalten diese Verse eben auch diese Warnung: Bleib nicht geistlich blind. Und diese Verse sind letztlich der Höhepunkt. Darauf ist alles hinausgelaufen. Dieser Blinde, der war ja nicht blind, weil er irgendwie gesündigt hatte, sagt Jesus, sondern weil Gott sich an ihm verherrlichen wollte. Das haben wir in den ersten Versen gelesen. Und Jesus Christus zeigt Gottes Größe nicht nur darin, dass er dieses messianische Wunder getan hat, sondern dass er das benutzt, um zu zeigen, es geht noch um viel mehr. Und damit sind wir wieder ganz in der Linie des Johannesevangeliums, der sagt, wenn ihr das lest, ihr sollt zum Glauben an Jesus Christus kommen. Ihr sollt in diesem echten Leben leben und für immer. Und so benutzt er dieses äußere Zeichen für das, was in jedem Menschen das Problem ist. Geistliche Blindheit und wie wir sie losbekommen. Und so spricht die Bibel an vielen Stellen metaphorisch, also bildlich gesprochen, von Blindheit. Und meint damit die Blindheit unseres eigenen Herzens, die Unwissenheit, die geistliche Dunkelheit, die Verdorbenheit in uns. Diese Unfähigkeit, Gott zu erkennen, seine Wahrheit zu erkennen. Sie ist auf unseren Unglauben zurückzuführen, den jeder Mensch von Natur aus hat. Aber wir lesen auch im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, dass auch Satan unseren Sinn verblendet hat, damit wir den Lichtglanz des Evangeliums nicht erkennen. Natürlich verblendet, satanisch verblendet. Das ist der Zustand eines jeden Menschen in dieser Welt, wenn er nicht das Licht des Lebens Jesus Christus gesehen hat. Und das ist die einzige Hoffnung, die wir haben, und die macht Jesus auch deutlich, eben ganz kurz in diesen ersten 4 Versen am Beispiel dieses Mannes. Der Glaube an Jesus macht uns geistlich gesehen sehend. Denn er ist das Leben und er ist das Licht der Menschen. Wer an ihn glaubt, bleibt nicht in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und das geschieht, so sehen wir auch an diesem Mann hier, durch Umkehr, durch Glaube. Ich möchte an dich glauben. Ich möchte an den Sohn des Menschen glauben. Und das ist der Auftrag der weltweiten Gemeinde Jesu Christi. Auf das Licht des Lebens, das Licht der Welt, Jesus Christus hinzuweisen. Und auf diese Krankheit der geistlichen Blindheit hinzuweisen und zu sagen, ihr kommt um in euren Sünden, ihr braucht Jesus Christus. Und so sehen wir skizziert in diesen ersten 4 Versen, wie ein Mensch das wirklich findet. Er wurde geheilt äußerlich und nun sehen wir, wie er sehend wurde und damit auch ja, ein Stück weit skizziert, wie du sehend werden kannst und wie Menschen das auch in deinem Umfeld tun können, wie wir das erleben dürfen. Vers 35, wir schauen nochmal rein, wie dieser Text hier beginnt. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten und als er ihn fand, sprach er, glaubst du an den Sohn des Menschen oder glaubst du an den Sohn Gottes? Und das Erste, was wir eigentlich hier sehen, ist die göttliche Initiative im Suchen. Jesus rückt wieder mehr in den Mittelpunkt, er taucht wieder als Protagonist hier auf, er war ja gar nicht mehr präsent gewissermaßen in diesen vielen Versen in dem Kapitel. Und wir rufen uns nochmal Erinnerung, dass, was dieser Mann getan hat, dass er überhaupt rausgeworfen wird. Er hat schlicht davon berichtet, was er erlebt hat. Da war ein Mensch, ich glaube, er ist ein Prophet, Jesus, ich war blind und er hat mich sehend gemacht. Aber noch mehr, er provoziert auch so ein bisschen, er stellt ihre Glaubwürdigkeit und ihre Autorität in Frage, die der geistlichen Führung Israels, indem er sagte, ihr wisst nicht, Vers 30, woher dieser Mensch kommt. Und dann belehrt er sie noch in drei Dingen, das hat Jörg uns letztes Mal aufgezeigt, er belehrt sie im Gesetz, ja, nur wer gottesfürchtig ist und Gottes Willen tut, wird von Gott gehört. Er belehrt sie zweitens in der Geschichte. Es gab keinen anderen Fall, wo ein Blindgeborener sehend geworden ist. Ein klarer Hinweis darauf, dass endlich der Messias da ist. Und drittens belehrt er sie in der ganzen Schlussfolgerung, wenn Jesus nicht von Gott wäre, hätte er das nicht tun können. Und so lehnen sie ihn und seine Aussage ab und haben ihn am Ende einfach rausgeschmissen. Raus aus dem System der Synagoge und damit auch, wie Jörg auch nochmal betont hat, aus dem sozialen System im Volk. Das hatte gravierende Folgen. Aber wer zu Jesus kommt, den stößt Jesus nicht weg. Und vielmehr ist es so, dass Jesus auf ihn zugeht und ihn sucht und ihn findet. Und er fragt ihn, glaubst du? Das ist betont. Glaubst du an den Sohn des Menschen? Glaubst du an den Sohn Gottes? Der Sohn des Menschen, den wir schon in Daniel 7, Vers 13 angekündigt finden. Der Sohn des Menschen, der wiederkommen wird auf den Wolken und Gericht üben wird. Der Sohn Gottes, glaubst du an ihn? Und so hat Jesus sich aufgemacht. Nicht nur zu diesen Menschen, sondern grundsätzlich. Jesus war damals auf die Erde gekommen, um seinen großen Auftrag auszuführen, Rettung für die Menschen zu bringen. Und der Mensch, dieser Blindgeborene, der geheilt ist, er will das haben. Das sehen wir in Vers 36. Wer ist es denn, Herr, damit ich an ihn glaube? Ich möchte daran glauben. Das ist der menschliche Wille zu glauben, so habe ich es mal übertitelt. Ja, er fragt, wer ist denn dieser Sohn des Menschen? Wer ist der Sohn Gottes? Wo finde ich ihn? Ich möchte an ihn glauben. Ich bin bereit zu glauben. Und es ist sehr interessant, wie in diesem kurzen Abschnitt, im Vers 36 und 38, diese drei Aspekte des Glaubens zum Ausdruck kommen. Die Reformatoren, die haben das, nachdem jahrhundertelang das mit dem Glauben und der Gnade und allein der Schrift und allein Christus verschwommen und in die Dunkelheit gerückt wurde, haben sie wieder hochheben dürfen. Und sie haben das mit drei Begriffen definiert, was es bedeutet, zu glauben. Das ist sehr interessant. Ich habe die lateinischen Begriffe, wie sie es festgehalten haben, da nochmal hingeschrieben. Es geht um Erkenntnis, Zustimmung und Vertrauen. Notitia, Sensus und Fiducia. Was eben bedeutet, ich glaube. Und wir sehen hier diesen ersten Teil dieser Erkenntnis. Er ist dabei zu erkennen und er möchte mehr erkennen. Er möchte verstehen, für wahr halten die Fakten, wer ist dieser Sohn des Menschen. Ich möchte an ihn glauben. Also er ist auf dem Weg. Wir werden gleich in Vers 38 dann noch diese anderen beiden Aspekte finden. Zunächst einmal sehen wir, wie Jesus im Vers 37 sich als Erlöser offenbart. Jesus gibt die notwendigen Informationen, dass dieser Mensch wirklich zur Erkenntnis kommt und sagt, du hast ihn gesehen. Er steht vor dir. Du hast ihn gehört. Es ist der, der mit dir redet. Ich bin es. Und das ist diese Erkenntnis, die dieser Mensch nun bekommt. Und das führt zu seiner Zustimmung und zu seinem ganzen Vertrauen, sich an Jesus Christus zu klammern, ist das, was wir, ich habe es mit menschlicher Hingabe im Glauben überschrieben, Vers 38 sehen. Ich glaube, Herr. Das ist wahrscheinlich das kürzeste Glaubensbekenntnis im ganzen Neuen Testament. Aber er drückt damit genau das aus. Ich stimme dir zu. Ich ergreife dich persönlich im Glauben, Herr Jesus, du Christus, du Messias. Sein Vertrauen in Jesus hat er bereits vorher gezeigt. Jesus sagt, geh hin zum Teich Siloam. Er wusste nicht, wer das war und Er hat ihn nie gesehen. Er ist hingegangen. Er hat ihm vertraut. Er hat ihn vor dem Hohen Rat verteidigt. Er hat zunächst angezweifelt, als sie sagten, ja, das ist ein Sünder. Sagt er, nee, Moment, das kann ja nicht sein. Und sagt am Ende ganz klar, er kann kein Sünder sein, er muss von Gott sein. Und so sprießt aus diesem Mann diese innere Überzeugung jetzt mehr und mehr. Und nun kommt sie zum Ausdruck auch durch seine Lippen. Ja, du bist es, Herr. Er hat den von Gott Gesandten erkannt. Und Jesus wird später sagen, in Johannes 17, Vers 3, den, der Gott erkennt und den Gott gesandt hat. Wer das erkennt, der hat ewiges Leben. Den bekennt er nur mit seinem Mund als Herrn und er glaubt in seinem Herzen. Und das bringt auch dieses Vertrauen, dieses Glauben im Herzen, bringt auch dieser dritte Aspekt. Hier am Ende von Vers 38 sehen wir das, bringt das zum Ausdruck, dieses Vertrauen, dieses vertrauensvolle Ergreifen, die sich ihm hingeben. Er kniet vor ihm nieder. Er betet an, übersetzt Luther. Und das war für einen Menschen aus dem Judentum unmöglich. Niemals wäre ein Mensch vor einem anderen Menschen in dieser Form niedergekniet. Aber dieser Mensch, dieser Blindgeborene, der geheilt wurde, der durfte jetzt sehen werden. Er wusste, Jesus war nicht einfach nur ein Mensch. Er ist zur Erkenntnis gekommen. Er hat dem innerlich und auch äußerlich zugestimmt und hat Jesus im Glauben, im Vertrauen ergriffen und zeigt das, dass er vor ihm niederkniet. Er ist zum Sehen gekommen. Seine geistliche Blindheit wurde auch überwunden und er hat die Wahrheit erkannt. Er ist zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen. Jesus hat ihn gesucht und gefunden. Es war bereits dieser Wille da, an diesen Sohn des Menschen, an den Sohn Gottes zu glauben. Und Jesus hat sich ihm offenbart. Ich bin es. Und er packt ganz zu. Jesus, ich glaube an dich. Und damit sind wir ganz im Johannesevangelium drin. Wir können nochmal Kapitel 20, Vers 31 aufschlagen. Das sollte eigentlich den meisten bekannt sein, weil wir immer wieder dahin kommen. Das ist der ganze Zweck dieses Buches. Wir stehen damit nicht nur bei der Frage eines Menschen, sondern Johannes stellt uns an dieser Stelle selbst die Frage. Sehen oder nicht sehen? Wie sieht es in deinem Leben aus? Johannes möchte seine Leser mit diesem Wunder auf Jesus aufmerksam machen und seine große Absicht ist, glaube an Jesus Christus. Punkt. Darum geht's. Johannes 20, Vers 31. Wir lesen am Vers 30. Viele Zeichen hat nun zwar Jesus von den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber, die geschrieben sind, sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das ist alles. Dieses Wunder ist dafür geschehen, dass Gott verherrlicht wird und dass, wenn wir das lesen, wir zum Glauben kommen und durch diesen Glauben ewiges und echtes, erfülltes Leben haben in Jesus Christus. Damit hier diese persönliche Frage, siehst du schon? Gott, der sich selber aufgemacht hat, in Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, als wir noch gar nicht existiert haben. Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der einen Anspruch auf unser Leben erhebt, der sagt, ich habe dich gemacht, hier ist mein Maßstab, lebe so. Und wir alle wissen, wir verfehlen das Ziel. Wir schaffen das nicht, wie Gott sich das wünscht. Wir schaffen es nicht, dieses Ziel einzuhalten. Das nennt die Bibel Sünde. Und damit haben wir nur eine einzige Möglichkeit, die die Bibel uns auch klar zeigt. Jesus Christus, der ohne Sünde war und für unsere Sünden gestorben ist am Kreuz und auferweckt wurde am dritten Tag. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jeder, der in der geistlichen Blindheit lebt, ohne Jesus, ist verloren. Und so hat er sich offenbart als der Erlöser, als der Messias, der angekündigt wurde bereits viele Jahrhunderte, ja Jahrtausende vorher. Es wird einer kommen, der der Schlange den Kopf zertritt. Der Messias, der Retter, der Erlöser. Und an dieser Stelle im Johannesevangelium liegt es an jedem Einzelnen. Hältst du das für wahr? Erkenntnis der Fakten für wahrnehmen, dass er gestorben ist und auferstanden ist? Nimmst du es für dich persönlich an? Stimmst du dem persönlich zu, dass du dein altes Leben hinter dir lassen musst und Jesus dich anvertrauen musst, um gerettet zu werden? Dass du dein ganzes Vertrauen oder in deinem ganzen Vertrauen dich, ja, wie diese Klette, die wir im Wald finden, an Jesus klettest und klammerst. Nur er kann dich retten. Folge Jesus nach. Und das war die erste von zwei entgegengesetzten Möglichkeiten bei geistlicher Blindheit. Und das ist die einzige Möglichkeit, die rettet. Die zweite sehen wir gleich, wie genau das Gegenteil bleibt. Die erste ist die, die rettet. Es ist der Wunsch von Johannes, dass du dadurch erkennst, Jesus ist der Christus, der Sohn Gottes. Und so haben wir gesehen, wie ein ehemals Blinder sehend geworden ist im doppelten Sinne. Er ist blind gewesen, ist sehend geworden. Er war geistlich blind, ist geistlich sehend geworden. Er wurde erlöst. Und das Zweite, was wir jetzt sehen, dabei handelt es von dieser weltweiten Krankheit, die jeden natürlichen Menschen betrifft, diese geistliche Blindheit. Und die habe ich unter diesen Punkt gestellt, wie du geistlich blind bleibst. Und das müssen wir verstehen. Und wenn jemand geistlich blind ist, der diese Worte hört, der muss verstehen, warum er darin ist und was ihn ausmacht. Worauf es ankommt, dass er gerettet wird. Wir sehen, schauen nochmal rein in den Text, Kapitel 9, Vers 39. Jesus sprach: Zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Geistliche Blindheit als ersten Aspekt führt zu Gericht. Damit die Nichtsehenden sehen. Das ist das, was wir gerade gesehen haben. Der geistlich Blinde, er hat sich nicht für den besten, tollsten Sehenden gehalten, nein, er hat sich für blind gehalten. Er wollte wirklich verstehen, wer der Messias ist und an ihn glauben. Er wurde sehend. Aber die meinen zu sehen, die sollen blind werden. Und Jesus sagt hier, es ist mein Auftrag. Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen. Und vielleicht klingelt jetzt Johannes 3, Vers 17 bei uns, wo Jesus sagt, ich bin in die Welt gekommen, nicht, dass ich die Welt richte, wir können das mal aufschlagen, sondern, dass die Welt durch mich gerettet wird. Er spricht hier von Gott, der ihn gesandt hat, in Johannes 3, Vers 17, dass Gott seinen Sohn eben nicht gesandt hat, dass er die Welt richte, sondern, dass die Welt durch ihn gerettet wird. Nun, ist das ein Widerspruch, den Jesus jetzt hier deutlich macht? Nein. Jesus wurde gesandt in diese Welt, damit er dich und mich rettet. Das ist die große Absicht des Vaters gewesen, dass Jesus am Kreuz stirbt und wir gerettet werden können. Und dennoch ist sein Gericht eine unausweichliche Folge dessen, dass er hier ist. Im Vers 19, Kapitel 3, lesen wir das schon. Das ist das Gericht, dass das Licht der Welt in die Welt gekommen ist. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Hier verstehen wir das. Jesus ist in die Welt gekommen, um zu retten. Aber weil er als Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen sehen, boah, nee, das will ich nicht, ich will nicht, dass mein Leben so durchleuchtet wird. Ich will ihn nicht. Ist Jesus gleichzeitig Person des Gerichts, Stein des Anstoßes. An ihm scheiden sich die Geister. Die Nichtsehenden sollen sehend werden, die Sehenden sollen blind werden. Das ist ein Wortspiel, was Jesus hier gerade in diesem Zusammenhang sehr schön einsetzt. Die Nichtsehenden sind die geistlich Blinden. Die nicht so viel, sage ich mal, von Gott wissen. Die nicht Theologie studiert haben unbedingt. Die irgendwo da sind und irgendwo wissen, okay, es gibt die Gesetze, es gibt Gott. Irgendwie hat das was mit meinem Leben zu tun. Das Einzige, was sie wissen, und das ist der entscheidende Unterschied. Ich stehe vor Gott verloren da. Ich bin wirklich geistlich blind. Ich kann nicht aus eigener Kraft gerettet werden und in den Himmel kommen. Und Gott überführt sie durch den Geist ihres sündigen Zustands. Er überführt von Gericht, von Ungerechtigkeit und der Geist überführt von Sünde, sagt Jesus später in Johannes 16. Die geistlich Blinden sind wie der Zöllner, der, wo Jesus dieses Gleichnis sagt vom Zöllner und Pharisäer, der in der Synagoge betet. 6 Worte. Herr, sei mir dem Sünder gnädig. Lukas 18. Das ist seine Erkenntnis. Ich stehe blind vor Gott. Ich habe ihm nichts zu bieten. Und er ging gerechtfertigt in sein Haus. Er wurde sehend, sagt die Schrift. Der Pharisäer dagegen, und auch an dieser Stelle sind es genau diese Gegenüberstellungen. Oh, ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie der da hinten. Das ist wirkliche Blindheit. Er meint, er sieht, er weiß alles. Er hat das Gesetz, er hat die Wahrheit, er kennt die Propheten, er weiß alles. Aber er versteht nicht, dass er nicht aus eigener Kraft gerecht werden kann von Gott. Und der ganze Kontext, Johannes 9 und dann auch in Vers 10 rein, zeigt das auf. Jesus macht eigentlich weiter mit den falschen Hirten und dann sich als den wahren Hirten darzustellen. Er zeigt wiederum, hey, ihr könnt euer Volk doch gar nicht führen. Und er redet in dieser Hirtensprache und in Kapitel 10, Vers 6 lesen wir, die haben das wieder nicht kapiert. Sie verstehen seine Bildsprache nicht, lesen wir. Sie denken, sie brauchen nichts. Sie konnten klar sehen, sie sahen alles, sie kannten Gott, sie kannten die Wahrheit. Und sie haben in Jesus einen abscheulichen Sünder gesehen, einer, der von Dämonen besessen ist, der geistig gesehen verrückt ist, weil sie dachten, sie könnten das sehen und richtig beurteilen. Deswegen waren sie völlig blind. Das ist das, was Jesus an anderer Stelle sagt. Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, die meinen, sie sind selbst gerecht, sondern ich bin gekommen, um Sünder zu rufen. Herr, sei mir dem Sünder gnädig. Das ist die ganze Botschaft, die Jesus hier nun auf den Höhepunkt bringt. Geistliche Blindheit führt zu Gericht. Dass die, die meinen zu sehen, blind werden und bleiben. Denn, und das zeigt uns Vers 40 ein Stück weit, geistliche Blindheit ist stur. Es sind nämlich einige von den Pharisäern dort. Sie hörten dies und sprachen, sind denn auch wir blind? Warum auch immer die da stehen, ob sie dem Mann gefolgt sind aus der Synagoge, aus dem Tempel, wir wissen es nicht genau. Jedenfalls hören sie das. Und sie stellen die Frage. Doch sie missverstehen, was Jesus damit zum Ausdruck bringen möchte. Das Denn, dieses Etwa, dieses betonte Wir, zeigt, dass sie eigentlich eine negative Antwort erwarten. Nein, wir sind doch nicht blind. Wir sind doch die Sehenden. Wir haben doch den Durchblick. Wir haben doch gerade den Blindgeborenen das noch alles erklärt. Dennoch ist das, wenn man sie ehrlich stellt, die goldene Frage, womit man sein Leben prüft. Bin ich wirklich blind? Ohne dass wir eine negative Antwort erwarten. Ein natürlicher Mensch, der sich diese Frage stellt und seinen Zustand ehrlich betrachtet, der kommt zu dem Schluss, weil keiner gut ist, kann auch ich nicht gut sein. Weil alle gesündigt haben, muss auch ich darunter sein, dass auch ich gesündigt habe. Weil ich es nicht aus eigener Kraft schaffen kann, brauche ich jemand anderen. Ich bin so blind, ich kann geistliche Dinge nicht verstehen. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Ich brauche einen Retter. Das ist die ehrliche Antwort darauf. Bin ich wirklich blind? Aber die Pharisäer, sie stellen diese Frage anders und sie erwarten eine negative Antwort. Nein, natürlich nicht. Geistliche Blindheit ist stur. Sie bleiben in ihrem System, sie bleiben in ihrer selbstgerechten, vermeintlichen Sehkraft. Aber sie sehen nicht. Geistliche Blindheit ist stur. Und darum sehen wir in Vers 41, geistliche Blindheit lehnt Licht ab. Diese weltweite Krankheit ist das, was wir heute umso mehr sehen. Jeder kann machen und tun, was er will. Jeder kann individuell glauben, was stimmt und was nicht. Und die Bibel macht unmissverständlich deutlich, es gibt nur ein Licht der Welt. Es gibt nur eine Möglichkeit, gerettet zu werden. Es gibt nur einen Namen, in dem wir Heil finden. Jesus Christus. Aber wenn wir in dieser Blindheit verharren und denken, wir wären's, dann lehnen wir damit das Licht ab. Und Jesus sagt zu ihnen, Vers 41, wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Erstmal schwierig zu verstehen, jetzt in diesem ganzen Kontext. Aber er sagt, hey, wenn ihr euch wirklich als jemanden verstehen würdet, der abhängig ist von mir und von Gott und nicht euch in eurer vermeintlichen Sehkraft versteht, dann hättet ihr nicht die Sünde. Dieser geistlichen Sturheit und Blindheit, die völlig von sich überzeugt ist, die mich als den Messias, und das war ihre große Sünde, ablehnt in allen Facetten. Ihr seid nicht blind für die Wahrheit. Wenn ihr blind für die Wahrheit wäret, wenn ihr keine Kenntnis von der Wahrheit hättet, keine Offenbarung, wenn ihr die Propheten nicht kennen würdet, das Alte Testament, das Gesetz, wenn ihr die Schrift nicht kennen würdet und alle Beweise für mich, dann wäre eure Sünde nicht so schwerwiegend. Aber ihr wisst das alles. Und ihr meint, ihr versteht es alles, aber ihr tut es nicht. Wenn ihr wirklich erkennen würdet, aufgrund all dessen, ja, ich bin genauso falsch und ungerecht vor Gott, ich bin genauso Sünder, dann würde ich mich als blind identifizieren. Und diese Sünde des großen Unglaubens, der Ablehnung des Messias, hättet ihr nicht. Aber sie haben das alles. Und sie lehnen Jesus ab. Sie haben diese schwerwiegende Sünde. Und darum folgerichtig, geistliche Blindheit führt zum Untergang. Jesus sagt am Ende, nun, denn ihr sagt, wir sehen, daher bleibt eure Sünde. Sie bleiben bei ihrem Standpunkt. Sie bleiben in ihrer selbstgerechten Art und Weise, in ihrem, wir wissen das alles und meinen es richtig zu sehen. Bleiben Sie dabei. Jesus lehnen wir als Messias ab. Und damit bleiben Sie in Ihrer Sünde des Unglaubens. Sie bleiben in Ihrer geistlichen Blindheit stecken. Und Jesus macht Ihnen deutlich, damit könnt ihr keinen Durchblick haben. Ihr bleibt blind. Jesus bezieht sich vor allem eben auf die Sünde ihres Unglaubens und ihrer Verwerfung. Sie lehnen den Messias und den Sohn Gottes ab, obwohl sie alles wissen und ihn vor sich stehen haben. Sie haben ein messianisches Wunder gesehen. Sie haben die Bestätigung von vielen Menschen gehört. Würden sie ihre eigene Verlorenheit erkennen, ihre eigene Finsternis und ehrlich nach dem Licht suchen, dann würden sie nicht länger in ihrer Sünde bleiben. Dann können sie durch das Licht des Lebens sehend werden. Aber sie waren zufrieden. Sie waren in ihrer Selbstgerechtigkeit, waren sie sich selbst genug und sagten, wir brauchen den Messias nicht, du bist es nicht. Und daher blieben sie in ihrer Sünde. Hätten sie nun ein Stück weit gesehen, wie andere Pharisäer das gesehen haben. Wir lesen später noch, ich glaube in Kapitel 10, 11 oder 12, dass einige der Pharisäer irgendwie glauben, aber sie trauen sich nicht, das zu offenbaren. Dann werden sie natürlich ihrem Stand, ihrer Stellung in der Führerschaft los. Und wir lesen noch von einem einzigen, zweimal im Evangelium. Wir haben schon einmal von ihm gelesen, Nikodemus. Er scheint auf genau dem richtigen Weg zu sein, das Licht zu erkennen. dass er sich zu Jesus hält in den dunkelsten Stunden. Sie hier, sie waren zufrieden, sie lehnen den Sohn Gottes ab. Wenn sie zugegeben hätten, okay, das stimmt, so ein Wunder kann keiner tun, außer es von Gott, du musst der Messias sein, dann hat alles, ihr ganzes System keinen Sinn mehr und sie würden ihre Sünde erkennen und würden verstehen, sie brauchen Jesus. Aber so bleiben sie in ihren Sünden. Das ist die geistliche Blindheit der Anführer Israels, die bei manchen bröckelt. Wir haben das auch schon in diesem Abschnitt gesehen. Manche sagen, Moment, das kann mit Jesus so nicht sein. Aber von ihnen lesen wir nichts mehr. Sie sind blinde Führer und das ist das Gericht. So ist Jesus ihnen der Stein des Stoßes geworden. Jesus macht deutlich, ihre geistliche Blindheit führt sie in den Untergang. Aber er sagt nicht, ihr seid jetzt schon verdammt. Er lädt sie immer noch ein, gewissermaßen Buße zu tun. Er redet immer noch weiter zu ihnen. Er macht ihnen immer noch deutlich, was ein wahrer Hirte ist. Aber die meisten der Pharisäer bleiben bei ihrer Sicht. Da werden wir noch in Kapitel 10, wie gesagt, weiter von lesen. Und so führt die Blindheit für das Licht der Welt Menschen in den Untergang. Die Blindheit, die geistliche Blindheit, führt das Licht der Menschen in den Untergang. Sie sehen ihn nicht. Und das, und damit möchte ich in unser Leben hineindenken mit uns, hat nicht nur was mit Pharisäer zu tun. Die Bibel macht deutlich, jeder, der nicht an Jesus Christus glaubt, ist noch in geistlicher Finsternis, in geistlicher Blindheit. Ein natürlicher Mensch kann nicht verstehen, was vom Geist Gottes ist. Der Weg der Gottlosen ist wie das Dunkel, sagt Sprüche 4, Vers 19. Sie erkennen nicht, worüber sie stürzen. Die Pharisäer haben nicht erkannt, worüber sie gestürzt sind. Oder wollten es deswegen auch nicht erkennen, weil sie Unglauben in ihrem Herzen hatten. Epheser 4, Vers 18, lass uns das vielleicht mal aufschlagen. Da beschreibt Paulus diesen Zustand vorher eines Menschen, der noch nicht gerettet wurde. Er spricht von Menschen der Nationen, also von Menschen, die ohne Jesus leben. Er sagt in Epheser 4, Vers 17, fangen wir an, dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, der Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Habsucht. Das beschreibt die geistliche Blindheit und die Folgen dieses Lebens. Das beschreibt einen Menschen, der noch nicht zum Sehen gekommen ist an Jesus Christus. Verfinstert am Verstand, da ist wahre Dunkelheit. Sie sehen das Licht der Welt nicht. Doch es gibt diese eine Erlösung. Wir haben das skizziert schon an diesem Mann gerade gesehen in den ersten 4 Versen. Wie die göttliche Initiative alles möglich gemacht hat, der gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der sich als Erlöser offenbart hat, Jesus Christus ist es. Und er schenkt den Willen zu glauben und wir reagieren mit dieser menschlichen Hingabe im Glauben, indem wir uns an Jesus klammern und zustimmen, ja, du bist es und dir gehört mein Leben. Und das wünsche ich mir, dass jeder, der hier sitzt und nicht glaubt, der nicht zum Sehen an Jesus Christus gekommen ist, der das hört, dass dieser Schritt getan wird, an Jesus Christus zu glauben. Und ich weiß, dass auch viele hier sitzen, die schon zum Sehen gekommen sind, die das Licht des Lebens gesehen haben und ihn im Glauben gepackt haben, sich an ihn geklammert haben im Vertrauen. dass wir, wie Petrus schreibt, berufen sind aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Es ist das Licht, was uns leitet, das Licht, was uns führt. Das Licht, was uns unser Innerstes erleuchtet. Im charakterlichen Sinne verändert uns das Licht, das Wort, der Geist. Aber es leuchtet unseren Weg, es leuchtet in uns hinein und offenbart auch die Sünde. Und wir haben ein anderes Denken. Wir wollen nicht, ich sag's mal, geistlich blind bleiben, sondern wir wollen immer wieder erleuchtet werden und sagen, nein, ich möchte, Epheser 4,17, wandeln, wie Jesus das möchte. Das ist ein anderes Leben von anderer Qualität. Das ist Johannes 20,31, dass wir zum Glauben an Christus, den Sohn Gottes, gekommen sind und Leben haben in seinem Namen, echtes Leben. Wir sind nicht nur über die Startlinie in dieses Leben hineingestolpert und haben die Gnade angenommen. Nein, die Gnade durchleuchtet unser ganzes Leben. Wir müssen diese Gnade immer wieder auch vor Augen haben, in Anspruch nehmen. Das ist dieses neue Leben. Gnade bringt dich nur nicht nur über die Startlinie, sondern es bringt uns durch unser Leben, sie gibt uns Kraft und sie ermuntert uns in unserem Dienst. Es ist die Gnade des Evangeliums. Und das ist unser Gebet, das haben wir im Vers heute Morgen gehört. Psalm 119, Vers 18. Herr, öffne mir die Augen, lass mich sehen, lass mich schauen die Wunder in deinem Wort. Das ist unsere Kraftquelle. Das ist das, worauf wir uns stützen. Das ist dieses Leben im Licht aufgrund der Gnade mit Jesus an seiner Hand. Und das wünsche ich mir, dass wir ja vielleicht auch mit Epheser 4, aber auch an dieser Geschichte nochmal zum Nachdenken kommen und an dieses herrliche Leben erinnert werden, was wir in ihm haben können. Vielleicht plätschert es bei dir gerade so dahin. Diese Gnade, alle Briefe, die wir im Neuen Testament haben, beginnen mit Gnade und Frieden und enden mit Gnade und Frieden. Die Offenbarung beginnt mit Gnade und sie endet mit Gnade. Diese Gnade ist es, die nicht zufällig einfach so plötzlich in jedem Brief auftaucht. Nein, sie ist das, was unser Leben durchdringt. In dieser Gnade leben wir, aus dieser Gnade leben wir. Das Evangelium im Alltag, es ist keine Theorie, es ist Praxis. Es ist der Lichtglanz des Evangeliums, worauf wir uns stützen. Dass wir uns nicht fertig machen, wenn wir doch mal wieder gesündigt haben, sondern wir haben einen gerechten Jesus Christus. Das ist gute Botschaft. Das bedeutet es, wenn wir sehen und aus diesem Sehen, in diesem echten Leben leben. Und das ist mein Wunsch, dass wir Jesus darin sehen und auch täglich in Anspruch nehmen, dass wir Jesus täglich begegnen. Sing, 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 sing and pray, haben wir gerade gesungen, dass wir singen, dass wir beten, mit ihm Gemeinschaft haben in unserem Leben. Dass wir uns freuen über den Lichtglanz des Evangeliums, dieser guten Botschaft, von der wir heute Morgen auch gelesen haben, dass ein Mensch ja wirklich zum Sehen kommen kann. Und wenn du es bist, erinnere dich vielleicht an diese Momente, diese Freude, wo sie abhandengekommen sind jetzt. Du gehörst zur Ecclesia Veritas, wenn du mit Jesus Christus glaubst. Es ist dein Auftrag, es ist unser Auftrag, Menschen zu dem Licht der Welt zu führen, dass sie sehend werden können. Und so haben wir heute Morgen diese zwei entgegengesetzten Möglichkeiten bei geistlicher Blindheit gesehen. Damit du dich Jesus zuwendest, das ist die ganze Absicht von Johannes. Und an Jesus Christus glaubst, dass du wirklich sehend wirst. Das haben wir einerseits skizziert gesehen an diesem Menschen, der geheilt wurde. Und das haben wir als mahnendes Beispiel gesehen, wie es bei Menschen aussieht, die es nicht akzeptieren wollen. Und so müssen wir für Menschen beten, dass sie ihre geistliche Blindheit aufgeben, dass sie sehend werden, zum Glauben kommen an Jesus Christus durch die Wahrheit des Evangeliums, das Kraft hat, Menschen zu erretten. Und es war mein Wunsch, dass wir heute ein Stück weit mehr von diesem Text verstehen, was er bedeutet und welche Absicht Johannes damit verfolgt. Und als Kinder des Lichts dürfen wir wandeln in diesem neuen Leben. Wir müssen nicht warten auf die Ewigkeit, da werden wir bei ihm sein. Vom Glauben zum Schauen gelangt sein. Jetzt dürfen wir im Glauben schon in diesem neuen Leben wandeln. Als Kinder des Lichts. Und mein Wunsch ist es letztlich, dass wir einfach Jesus dafür einfach erneut danken und dass seine Liebe in uns größer wird, dass unsere Liebe zum Herrn wächst. Weil diesen Weg, diese Suche hat er auf sich genommen, dass er gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das bist du und das bin ich. Dafür gebührt ihm aller Lob und aller Dank. Amen.